und herzlich willkommen zu unserer Audioeinführung von Jugend ohne Gott. Mein Name ist Anne Deutschinow und bei mir sind Nils Zapfe, der Regisseur des Stücks, und Dominik Doss-Reis, der es als Monolog spielen wird. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr hier seid.
Hallo.
Hallo.
Danke für die Einladung.
Ja.
Nils, lass uns doch gleich vielleicht mal einsteigen. Kannst du uns einen kurzen Überblick über die Handlung geben und über die zentralen Themen, die im Stück behandelt werden?
Also in dem Stück wird die Geschichte erzählt von einem Lehrer, der vor seiner Klasse steht, vor einer reinen Jungsklasse und sich beim Korrigieren von Arbeiten einen kleinen Kommentar erlaubt, einem Schüler gegenüber, der sich abfällig gegenüber den Fremden geäußert hat. Und alles, was der Lehrer macht, ist eigentlich zu sagen, die Fremden sind auch Menschen. Er macht sich keinen größeren Kopf, hat aber unterschätzt, wie weit die Gesellschaft sich schon radikalisiert hat oder inwieweit die Gesellschaft sich schon weiterentwickelt hat in eine ungute Richtung. Der Vater dieses Schülers tritt auf, er muss zum Schulleiter, also der Lehrer wohlgemerkt, muss zum Schulleiter, die Klasse entzieht ihm das Vertrauen und er fängt an zu schwimmen. Also er hat sich sozusagen zu viel rausgenommen. Mit dieser Klasse muss er dann auch noch auf ein Osterlager fahren, das ist so eine Art Klassenreise mit militärischer Ausbildung. Und hier hat er eigentlich nicht mehr die Verantwortung für die Aufsicht so richtig, aber er verstrickt sich da mehr und mehr. Also er denkt die ganze Zeit, er müsste noch Dinge gerade biegen, zwischen den Jungs Streitigkeiten schlichten, indem er aber Dinge tut, die man als Lehrer nicht tun sollte, nämlich Briefe und Tagebücher eines Schülers zu lesen. Und so kommt es zur Katastrophe. Die Schüler zerstreiten sich untereinander immer mehr und einer der Schüler wird tot aufgefunden. Und im dritten Teil geht es dann darum, dass vor Gericht verhandelt wird, wer jetzt schuld ist. Und der Lehrer hat bis dahin sich nicht getraut zu sagen, dass er derjenige war, der das Tagebuch gelesen hat, weswegen sich die Schüler so zerstritten haben, und tut das dann erst vor Gericht. Und wir sehen also diesen Lehrer, wie er in einem System, was sich schon weit totalitär entwickelt hat, verheddert hat, immer mehr. Mhm. Und dabei auch immer ungeschickter wird.
Mhm. Dominik, du spielst nicht nur den Lehrer, sondern auch alle weiteren Figuren. Du spielst das Ganze als Monolog. Mhm. Wie ist es für dich, diese verschiedenen Perspektiven einzunehmen und was bedeutet das vielleicht auch für die Erzählweise des Stücks?
Mhm. Also über weite Strecken bleibe ich eigentlich konstant bei der Perspektive des Lehrers. Und die anderen Figuren werden, wenn überhaupt, nur anzitiert. Da verlasse ich aber nie sozusagen ernsthaft die Erzählebene aus der Sicht des Lehrers. Erst im letzten Teil vor Gericht schlüpfe ich dann so richtig in andere Figuren rein. Und das hat aber auch sozusagen mit der Form dieses Prozesses zu tun, der da gezeigt wird, damit für das Publikum nochmal so veranschaulicht wird, welche unterschiedlichen Standpunkte es da gibt. Weil letztendlich sagt der Lehrer auch selbst aus, als Zeuge innerhalb dieses Prozesses, der sich um die Ermordung eines Schülers aus seiner Klasse dreht. Und da kommen auch Eltern von Schülern zu Wort und eben auch der Hauptangeklagte, der ein Schüler aus seiner Klasse ist. Ich finde das total faszinierend und interessant, das zu versuchen. Wenngleich, es ist sozusagen eigentlich bei dem Versuch, das Stück zu erzählen, psychologisch die am meisten ausgeklügelte Figur immer noch der Lehrer bleibt. Also ich schlüpfe zwar in andere Charaktere aus dem Roman, aber wirklich an Tiefe gewinnt der Text dann immer, wenn es bei der Perspektive des Lehrers ist, weil der Roman auch aus seiner Sicht erzählt wird und er alles beobachtet und auch darüber reflektiert, über seine Beobachtung.
Ja, und wir haben es gerade jetzt schon gehört, es gibt nicht nur sehr viele unterschiedliche Rollen, sondern auch sehr viele unterschiedliche Schauplätze. Was bedeutet das denn vielleicht für die Bühne?
Also wir haben es im Groben drei geteilt und arbeiten mit drei unterschiedlichen Arrangements. Also der erste Teil spielt in der Schule und zu Hause, im Zuhause des Lehrers. Der zweite Teil spielt in diesem Osterlager und der dritte vor Gericht. Also die Herausforderung war dann schon räumlich immer über Verschiebungen auf der Bühne, aber auch über unterschiedliche Atmosphären, wirklich diese drei Teile voneinander abzugrenzen. Und ich würde so weit gehen, sogar zu sagen, dass auch Dominik drei unterschiedliche Spielstile hat in diesen drei Teilen, so dass man eigentlich gut merkt, dass sich Zeit entwickelt hat, dass jetzt ein neuer Abschnitt erzählt wird und es gibt dann auch kein Zurück mehr. Also das finde ich auch ganz schön. Man kann nicht in die Spielverabredung vom ersten Teil wieder zurückgehen oder so.
Ja. Und du bist ja auch nicht ganz alleine auf der Bühne. Neben dir steht ja noch Christoph Hamann, mit dem dich eine langjährige berufliche Beziehung sozusagen verbindet, Nils. Der gestaltet den Live-Soundtrack für den Abend. Hast du Lust, vielleicht ein bisschen was dazu zu erzählen?
Auf jeden Fall. Also Christoph Hamann, der Name ist mir wahnsinnig fremd, weil er so bürgerlich klingt und das ist einfach Mackie. Mackie hat eine sehr eigene Herangehensweise daran, wie Sounds zu einem Text entstehen, würde ich sagen. Und das hat sich eigentlich als sehr fruchtbares Miteinander mit Dominik beim Erzählen entwickelt. Man muss sich das so vorstellen, also ich nehme das so wahr, dass Mackie eigentlich eher Orte und Landschaften baut. Also da weiß man manchmal nicht, ob das eine Seelenlandschaft des Lehrers ist oder ob es die wirklich physische Landschaft ist, in dem der Lehrer gerade spazieren geht. Aber sie sind sehr präsent und auch das hilft sehr, diese drei Teile voneinander zu unterscheiden. Mackie arbeitet da mit unterschiedlichen Geräten. Also ein Gerät ist auch ein Klavier, aber die anderen Geräte sind für mich gar nicht namentlich zu benennen, weil es sehr avantgardistische russische Synthesizer sind, die eher Störgeräusche produzieren, aber dann doch irgendwie sowas wie einen Score ergeben. Also Mackie hat da sozusagen seinen eigenen Zugang zu gefunden und ich finde, dass dadurch Dominiks Erzählung eigentlich immer nochmal in einem Raum stattfindet, der gar nicht nur visuell ist.
Und ich glaube, was noch irgendwie so ganz zentral ist, was mir aufgefallen ist in eurer Inszenierung, ist die Verantwortung des Einzelnen. Dominik, was genau hat euch daran interessiert?
Also als der Stoff an mich herangetragen wurde und es hieß, du sollst Jugend ohne Gott spielen, war auch sofort klar, dass ich das alleine machen werde. Ich habe tatsächlich mir richtig Zeit genommen, um mit dem Stoff warm zu werden. Ich hole jetzt so ein bisschen aus, weil ich das nicht uninteressant finde für die Beantwortung deiner Frage. Bei mir war es so, persönlich verbindet mich die Erinnerung daran, dass ich diesen Roman in der Schule gelesen hatte. Ist schon eine Weile her, aber ich erinnere den noch sehr gut. Und also das war richtig Schullektüre. Und soweit ich mich erinnern kann, fand ich die Kriminalhandlung innerhalb des Romans spannend. Das beginnt aber eigentlich erst so ab der Hälfte der Erzählung. Wir gucken uns das natürlich im Gesamten an und versuchen auch eine Form von Zeitlosigkeit zu erreichen mit der Inszenierung dieses Stoffs, weil er ja doch auf eine Art in einen bestimmten historischen Kontext eingebettet ist, der sich aber durchaus in die Gegenwart, in der wir jetzt leben, übertragen lässt. Dafür muss man gar nicht so viel an dem Stoff irgendwie rumschrauben oder so und groß was verändern. Auffallend ist, dass die Sprache nicht modern ist, aber auf eine Art auch nicht so veraltet, dass sie gar nicht mehr irgendwie aus dem Jetzt heraus verstanden werden könnte. Ich finde total interessant und ich habe in letzter Zeit viel darüber gehört oder gelesen, dass Vereinsamung und Isolation in der Gesellschaft, in der wir leben, ein Riesenproblem ist. Und da kann ich im Sinne des Stoffes sehr gut dran andocken, weil diese zentrale Figur des Lehrers ist total einsam. Und letztendlich geht es auch so weit, darüber zu beobachten, wie welcher Druck von einer Gesellschaft auf das Individuum ausgeübt wird und damit einhergehend, wie engmaschig bestimmte Gruppierungen funktionieren im Sinne von, dass schnell mal jemand ausgeschlossen wird, der nicht ins Raster passt oder so von dem, was wofür die Gruppe sich entscheidet, das passend oder konform ist. Und darüber geht es natürlich sehr stark in der Erzählung um die Gruppe und die Macht einer Masse auf die einzelne Person. Und das finde ich total spannend, darüber nachzudenken. Und das zieht sich eigentlich von Anfang bis zum Ende als Thema durch den Roman. Und ich habe das Gefühl, die Inszenierung hebt das auch noch durchaus hervor an der einen oder anderen Stelle. Ja. Also es gibt vor allem bei Gericht einen Moment, wo der Lehrer sich erlaubt, endlich die Wahrheit zu sagen, ist ja eigentlich nicht wirklich ein Held. Ich finde auch interessant, dass die Figur des Lehrers total passiv ist. Mhm. Also der hält sich sehr im Hintergrund und beobachtet alles, was so passiert und vor sich geht, wagt sich aber nie so weit hinaus, proaktiv Kritik zu üben. Da finde ich auch spannend die Lesart, weil man durchaus, wenn man es in den historischen Kontext einbettet, denken könnte, ja, bei einem derart gestalteten totalitären Regime ist es auch wirklich nicht ohne, sich aus dem Fenster zu lehnen und die eigene Meinung so frei zu äußern. Aus heutiger Sicht interessiert mich aber mehr sozusagen der Weg dahin, dass es eigentlich noch nicht so weit ist, dass einem sozusagen unmittelbar Strafe droht in dem Moment, wo man seine Meinung frei äußert. Trotzdem ist der wirken da so bestimmte Ängste, und ich finde, dass da das auch eine interessante Auseinandersetzung über oder die Inszenierung oder der Roman erzählt auch viel über Angst. Und ich finde diese Figur des Lehrers einfach sehr interessant, weil ich da auch viel beobachten kann von so Tendenzen, die ich in der Gesellschaft erkenne oder so. Und es gibt dann eben bei Gericht einen Moment, wo der Lehrer sich endlich erlaubt, die Wahrheit zu sagen. Das ist gleichbedeutend mit seinem Fall, weil er dann seinen Job verliert und ohne nichts dasteht. Für mich bleibt er dabei trotzdem ein Anti-Held. Also er ist jetzt für mich überhaupt keine strahlende Figur, die so mit gutem Beispiel vorangeht. Das Moment dieser Wahrheitsäußerung ist aber trotzdem interessant, weil man dann darüber nachdenken kann, was sozusagen der Preis ist für Wahrheit und auch warum es so lange dauert, bis man eingreift.
Ich würde gerne nochmal auf was eingehen, was du gerade gesagt hast. Ich würde gerne mit euch nochmal über die Aktualität des Stoffes sprechen. Seht ihr da vielleicht Parallelen zur politischen Situation, in der wir uns heute auch befinden?
Ja, ich wollte eigentlich noch so ergänzen zu dem allem, was ich noch so irgendwie frei ausschweifend gesagt hatte, noch sagen, dass es auch um Männlichkeitsbilder geht und der Lehrer unterrichtet eine Klasse, in der nur Jungs sind. Und in dem Zusammenhang spielt da auch eine fortschreitende Militarisierung der Gesellschaft eine große Rolle, weil die Jungs auch auf den Krieg vorbereitet werden und so weiter. Und das ist unmittelbar mit bestimmten Rollenbildern und wie so Vorstellungen von Männlichkeit verbunden. Und darüber erzählt der Stoff auch. Und das passt, finde ich, sehr gut in die Zeit, in der wir gerade leben, ja.
Ich glaube auch, dass es an der Stelle auch anknüpfungsfähig für die Jugendlichen wird, weil unsere Zielgruppe ja letztlich jetzt genau Teil der Debatte ist, auch wenn sie sich nicht beteiligen darf, wenn es um die Wehrpflicht geht. Und ich glaube, dass auch Jugendliche jetzt in einer Zeit aufwachsen, wo so viel von Krieg gesprochen wird, der auf einmal nicht mehr weit weg ist, sondern viel näher dran ist, dass die Möglichkeit, dass unsere heutigen Jugendlichen irgendwann mal eine Kriegserfahrung machen, auf jeden Fall im Raum steht. Und die Frage ist ja, was macht das mit Jugendlichen, wenn man ihnen ganz viel vom Krieg erzählt oder von einer Kriegsbedrohung erzählt, von einer Notwendigkeit zur Wehrhaftigkeit, von einem Wehrdienst, den sie leisten sollen oder einer Musterung. Also darum geht es in dem Roman eigentlich, dass die Jugendlichen eben schon so weit darauf vorbereitet werden, dass sie irgendwann empathielos werden, weil sie auch mit ihrer Angst irgendwie umgehen müssen. Ja,
ja, so ein bisschen verrohen oder so.
Verrohen, ja, genau. Mhm. Also sie verlieren moralische Werte, also deswegen ohne Gott, ne? Also ich glaube, das ist die alte Bezeichnung für eigentlich ohne Moral. Also da ist ein, und der Lehrer hat auch nicht mehr viel Moral, muss man ganz ehrlich sagen. Also deswegen ist er wirklich kein Held. Wie Dominik sagt, ist es eher ein Anti-Held. Aber an zwei Punkten im Stück traut er sich doch raus aus seinem Schildkrötenpanzer. Ja. Ich hoffe wirklich, dass wir dazu verführen können, dass wir sowohl den Krimi-Plot erzählen, der, glaube ich, wenn man dran ist, wirklich spannend ist, wie auch die Gedanken drumherum. Mhm. Also die Gedanken eben zu, was heißt es, wenn die Gesellschaft erwartet, von Jungs männlich zu sein, kriegerisch zu sein. Also was macht das mit einer Gesellschaft? Und vielleicht gibt's dann gar kein richtig und falsch mehr bei dem Einzelnen so richtig. Aber das würde mich schon sehr freuen, wenn man rausgeht und sowohl den Krimi-Plot wie auch die anderen Gedanken mitgenommen hat. Ja,
ja, ich schließe mich dem an, was Nils gesagt hat. Also ich bleibe dabei, für mich ist ein zentrales Thema, auch wenn das vielleicht gar nicht so explizit im Roman als solches ausgesprochen wird, die Einsamkeit der Hauptfigur, aber auch Einsamkeit in der Gesellschaft als Phänomen. Und ich wünsche mir insgeheim, dass sich da auch so gedanklich etwas fortsetzt, wenn die Leute aus der Vorstellung rauskommen, dass man darüber nachdenkt, wie sehr man aufeinander achtet eigentlich und wie sehr man sich dafür interessiert, wie es den anderen Mitmenschen im unmittelbaren Umfeld geht, unabhängig von der Generation oder so. Weil Einsamkeit bei gerade jungen Menschen natürlich auch auf lange Sicht halte ich das für fatal. Ja.
Ja, das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Danke. Schön, dass ihr hier wart und uns Jugend ohne Gott näher gebracht habt. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg für die letzten Probentage. Und Dankeschön. Vielen Dank auch an alle da draußen fürs Zuhören.
Ja, danke.
Danke.
Wir freuen uns, wenn ihr euch bald alle Jugend ohne Gott im Theaterrevier anschaut.
Ja.
Danke, bis bald.
Bis bald.
Bis bald.